Ich lebe von einem Tag zum anderen. Kann ich eigentlich nicht sagen, dass ich irgendwie neidisch bin oder so. Nö, das kann ich eigentlich nicht sagen. Neid gibt das eigentlich nicht. Gut, du hast deine Behausung und so, aber gut, wir haben die größte Wohnung der Welt. Den freien Himmel.
Wir kennen sie alle. In unseren Städten gehören sie ins alltägliche Straßenbild. Männer, meist bärtig, mit langen Haaren, in abgetragenen Kleidungsstücken. Bei Sonnenschein sehen wir sie auf Parkbänken und in Fußgängerzonen. Nicht selten macht gerade eine Bierflasche die Runde.
Nach dem Bundessozialhilfegesetz sind sie Personen, die ohne gesicherte Lebensgrundlage umherziehen. Im offiziellen Sprachgebrauch als Nicht-Sesshafte bekannt. Sie selbst nennen sich Berber, Leute auf der Walz oder wir, die wir auf der Straße leben.
Wir sind Berber. Verstehen Sie das? Berber ist ein Wandervolk.
Klaus, seit 21 Jahren auf der Straße, ist einer von mindestens 100.000 Menschen in der Bundesrepublik, die weder eine feste Bleibe noch ein regelmäßiges Einkommen haben. 70% von ihnen sind mittleren Alters, das heißt, sie sind zwischen 35 und 55 Jahre alt. Doch die Zahl der Jüngeren, der 20- bis 35-Jährigen, steigt kontinuierlich an. Frauen gibt es zumindest in diesem Milieu kaum. Ihr Anteil beträgt nicht einmal 5%. Die Gruppe der Nicht-Sesshaften ist somit eine weitgehend frauenlose Randgruppe.
Bezeichnungen wie Tippelbruder oder Landstreicher haben seit Karl dem Großen in Deutschland Tradition. Doch den fröhlichen Wandergesellen, der von Dorf zu Dorf zieht und als Gelegenheitsarbeiter auf Bauernhöfen sein Brot verdient, gibt es schon lange nicht mehr. Aus dem gesellschaftlich durchaus akzeptierten Wandersburschen von damals wurde im Laufe vieler Jahrhunderte ein Außenseiter, mit dem der Bürger von heute möglichst nichts zu tun haben will. Norbert, 44 Jahre alt und seit 8 Jahren unterwegs, weiß ein Lied davon zu singen.
In den Augen der Gesellschaft, alle, die hier rumlaufen, da, du bist ein Penner, bist auf der Straße, dann sagen sie, musst du denn auf der Straße schlafen, musst du ins Pennerheim gehen. Und für die Leute bist du ein Penner und bleibst du ein Penner. Aus, Ende, vorbei, für die bist du und bleibst der Abschaum der Gesellschaft.
Aus Landstreichern sind Stadtstreicher geworden, die sich hauptsächlich in Großstädten aufhalten. Hier gibt es die Hilfsangebote der freien Wohlfahrtsverbände und die Sozialämter. Hier gibt es sogenannte Übernachtungsheime, die den Wohnungslosen wenigstens nachts vor Regen und Kälte schützen. Doch das Übernachtungsheim, die Penne, ist unter Berbern nicht sehr beliebt. Dort sei die Luft zum Atmen oft sehr dünn und das Schnarchen der anderen zum Schlafen zu laut.
Ich halte mich so im Schnitt, halte mich so auf, so, also Montag, also wenn du unter die Übernachtungsstelle kommst, ne, dann ist es entweder von Freitags bis Montags, kannst du dann frei schlafen. Und wenn du länger bleibst, dann musst du dann in der Übernachtungsstelle hier in Köln, Annostraße, 10 Mark pro Tag bezahlen. Ne? Ne? Und deswegen haue ich Montag wieder ab und mache woanders hin. Vielleicht nach Siegburg oder nach Bonn oder irgendwo. Jetzt bin ich seit Freitag hier. Ich habe schön geduscht und schön gegessen. Ne? Geschlafen sehr schlecht, weil so viele Schnarcher da sind. Ja, ich meine, da kriegst du Pipanellis dabei, verstehst du das? Ne? Da kriegst du keine Ruhe mit. Ach, man auf der Bude ist uninteressant. Ne? Ich übernachte selten in der Übernachtungsstelle, sondern im Zelt oder im Schlafsack oder in der Decke oder irgendwie auf dem Neubau.
Klaus weiß, wovon er redet, denn im Laufe der vielen Jahre hat er alle Übernachtungsheime in der Bundesrepublik kennengelernt. Und wenn die Witterung es einigermaßen erlaubt, macht er lieber Platte.
Platte, das heißt, wenn du nachts draußen schläfst, holst du ein bisschen Pappe aus dem Mülleimer oder aus der Mülltonne, ne? Holst die Pappe und dann machst du dich lang für nachts. Ne? Dann deckst du ein bisschen zu, morgens bist du zwar am Schnattern, dann kannst du kaum noch eine Fluppe drehen. Eine Fluppe heißt eine Zigarette, wohl. Ne? Ja, und dann bist du morgens wieder einigermaßen, ne? Dann gehst du, wenn du noch 50 Pfennig hast, dann gehst du zum Bahnhof hin, im Waschraum, oder machst dich ein bisschen frisch und so. Ne?
Klaus und sein Kumpel Norbert sind nur vorübergehend in Köln. Sie ziehen von einer Stadt zur anderen. Im Gegensatz zu den meisten anderen, die zwar auf der Straße leben, sich aber hauptsächlich in einer Stadt aufhalten, leben Klaus und Norbert heute nicht mehr von der Sozialhilfe.
Auch Sozialämter, die sind so unfreundlich, die denken ja, die bezahlen das Geld aus ihrer eigenen Tasche. Die sind so, naja gut, ich habe in Berlin eine gute Sachbearbeiterin gehabt. Und die war ja nun irre gut drauf. Und die hat ja auch nicht gekickt, ob du jetzt so und, weißt du, da konntest du ja auch mal was sagen, du brauchst dies und brauchst das, ne? Die hat auch nicht so ungefähr gesagt, ich bezahle das aus meiner Tasche, aber das sagen die meisten hier, ob du in Köln bist oder in Hamburg bist. Ja, komm mal morgen wieder, komm mal morgen wieder.
Eine 1984 veröffentlichte Studie der Universität Tübingen hat ergeben, dass für 78% der befragten Stadtstreicher das Sozialamt die Behörde ist, zu der sie am häufigsten Kontakt haben. Allerdings, so heißt es in derselben Studie, leben insgesamt nur 34% der Betroffenen von den Leistungen des Sozialamtes, der sogenannten Hilfe zum Lebensunterhalt, die je nach Kommune zwischen 3 und 13 Mark pro Tag liegt.
Manchmal wird speziell an Nichtsesshafte auch nur ein Teil dieses Geldes ausgezahlt, der Rest wird in Essensmarken vergütet. Der Grund: Man will vermeiden, dass die Empfänger das Geld in Alkohol umsetzen. Aber manchmal genügt schon der Stempel ohne festen Wohnsitz im Ausweispapier, um auf dem Sozialamt, so erzählt Norbert, besonders schlecht behandelt zu werden.
Die Sozialämter sind eigentlich in dem Moment komisch eingestellt. Wenn du auf der Straße lebst und du bist ein Asozialer, dann bleibst du ein Asozialer.
Lieber fragt er die Leute auf der Straße nach ein paar Groschen oder nimmt, wenn sich ihm die Gelegenheit bietet, vorübergehend einen Job an.
Dann gehe ich zur Börse, Beuselstraße in Berlin, Mobit. Das ist so eine Arbeitsvermittlung. Dann gehe ich da hin und dann wartest du eben ab, bis einer kommt und der sagt zu dir dann so, willst du einen LKW leer machen, willst du dies machen, willst du eine Wohnung leer machen oder willst du Möbeltransport machen und alles sowas. Und dann kriegst du da was weiß ich, 60 Mark oder 70 Mark pro Tag. Und jetzt kommen auch viele dazu, die so Gelegenheitsjobs machen, was Familienväter sind und die eben eine Familie haben und die dann eben sagen, komm, wir gehen zur Börse und dann ist für uns eben nicht mehr so viel drin, ne, die auf der Straße leben. Gelegenheitsjobs mache ich gar nicht so viel, wie sie auf mich zukommen. Ich mache Jobs so, wenn einer zu mir sagt, du kannst jetzt anfangen, würde ich sofort anfangen, auch hier. Wenn einer zu mir sagt, du gehst da rein, machst die Kneipe sauber, hier ist ein Besen, dann würde ich sofort auch anfangen.
Im Zuge der Massenarbeitslosigkeit werden Gelegenheitsjobs immer seltener. Der Arbeitsmarkt für Aushilfstätigkeiten ist inzwischen von Studenten, Arbeitslosen und Dauerjobbern derart überlaufen, dass für Stadtstreicher hier kaum noch Platz ist.
Vielen von ihnen bleibt dann nur noch das Betteln. Was, so die Betroffenen, gar nicht so einfach sei. Einige Berber sind wahre Könner und Künstler. Das Betteln wird zur Mischung aus Bittstellerei und Kleinkunst. Gedichte werden aufgesagt und Geschichten erzählt. Und am Ende einer solchen Vorstellung steht jedes Mal die Frage nach einer müden Mark.
Ja, guck mal hier. Das darf nicht wahr sein, sowas. Messig und komisch.
Danke schön.
Bin ich ein Deutscher, der was ausgibt hier. Einer, der Kunstverständnis hat. Da bläst man schon die Fahne hoch und die lassen alle Socken fallen hier.
Es überrascht nicht, dass Menschen, die bei fast allen Temperaturen im Freien schlafen, die sich zwangsläufig unregelmäßig und mangelhaft ernähren und die kaum die Möglichkeit einer ausreichenden Körperpflege haben, überdurchschnittlich oft erkranken. Mangelerscheinungen, Hautkrankheiten, Rheumatismus, Tuberkulose und dauerhafte Erkältungen sind die Folge. Viele von ihnen sterben an Krankheiten, an denen heute niemand mehr sterben müsste. Einen Arzt suchen sie nur ungern auf, da sie sich zum einen ihres ungepflegten Aussehens schämen, zum anderen Angst davor haben, als Penner mit dem Stempel ohne festen Wohnsitz unfreundlich behandelt zu werden.
Kommt ins Krankenhaus rein. Sauber bin ich, hundertprozentig. Ich dusche mich regelmäßig, wasche mich auch unterwegs. Aber wenn die mich schon sehen, mit dem langen Bart, die langen Haare, dann sagen die, oh Gott, da kommt schon wieder, der sucht eine Übernachtung. Dann wissen sie sofort, gut, die untersuchen dich, aber ein Bett haben sie für dich nicht frei. Dann habe ich das erlebt in Werl. Da sagte die eine Krankenschwester zu mir, nee, die eine Nonne sagte zu mir, da ist schon wieder einer, der ein Bett sucht für eine Nacht. Ne? Und dann sagte, die haben sie mit dem Doktor abgesprochen, dann haben sie gesagt, ja, sie haben nichts, gar nichts. Und da bin ich in Unna gewesen, habe ich nochmal röntgen lassen, haben die festgestellt, ich habe zwei Rippen gebrochen, bin mit dem Fahrrad gestürzt.
Wer sind diese Menschen, die so leben? Sind sie Aussteiger oder eher Opfer unserer Gesellschaft, in der Leistung und beruflicher Erfolg so viel gelten? Albert Würz vom Sozialdienst katholischer Männer, kurz SKM in Köln, beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit Nichtsesshaften und ihren Lebensgeschichten.
Ich denke, sie sind in aller Regel die Opfer. Sicher ist jedenfalls, dass diese Menschen vor den verschiedensten Dingen, vor den verschiedensten Anforderungen laufen gehen. Also es sind sozusagen Menschen, die dauernd auf der Flucht sind. Und nun sind das nicht alles Leistungsforderungen, die die Menschen vertreiben, sondern zum Teil auch einfach Ängste, die sie vor bestimmten Dingen haben und deshalb gehen sie laufen. Oder Enttäuschungen. Oder weil sie sich einsam fühlen und zum Beispiel alleine nicht in einem Zimmer leben können. Sie suchen ihresgleichen und sie bleiben dann auch bei ihresgleichen.
Sie bleiben in einer Umgebung, in der man sie versteht und in der es Menschen gibt, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Denn wenn man die Biografien von Nichtsesshaften vergleicht, fallen sofort Parallelen auf. Meist ist ein Zusammentreffen von sogenannten lebensverändernden Ereignissen die Ursache. Dazu gehören Arbeitsplatzverlust, Krankheit, Verlust des Partners, Gefängnisaufenthalt, aber auch hohe Verschuldung und starker Alkoholkonsum. Klaus und Norbert haben Ähnliches erlebt.
Selber habe ich einen Bau in Osnabrück. Nach meinem Knast wurde die Scheidung. Ne? Ja, und ich komme aus dem Knast raus, 170.000 Mark Schulden. Ne? Und seitdem bin ich auf dem Walz. Seitdem bin ich mich auf der Wanderschaft.
Guck mal, ich habe zum Beispiel meine Wohnung verloren in Berlin. Ne? Ich war verheiratet. Ich habe eine harmonische Ehe gehabt. Aber mein Problem war wiederum das, ich bin Alkoholiker. Mit meiner Scheidung habe ich auch sehr, sehr viel selber Schuld gehabt. Durch den Alkoholismus ging sehr viel selber kaputt. Ja. Und nach der Scheidung, wie meine Frau mich dann total verlassen hat, da war dann total aus. Ne? Kinder waren weg, einstweilige Verfügung, ich durfte die Kinder nicht mehr sehen und so. Ich musste dann total raus aus der Wohnung. Ja. Oh, dann bin ich auch nachher abgehauen aus Berlin. Ne?
Einmal in der Stadtstreicherszene angelangt und von der übrigen Gesellschaft als Penner etikettiert, ist es schwer, sich von dort wieder zu lösen. Kenner der Szene wie Albert Würz vom SKM Köln sprechen von einer Sogwirkung, die den Einzelnen in der Szene festhält.
Außerdem führe die angebotene Hilfe, so Albert Würz, oft nicht von der Nichtsesshaftigkeit weg, sondern halte die Menschen sogar dort fest. Denn eine warme Suppe, neue Kleidungsstücke und ein Schlafplatz seien zwar manchmal lebensnotwendig, würden aber an der Situation der Betroffenen grundsätzlich nichts verändern. Der Sozialdienst katholischer Männer unterhält seit langer Zeit Wohngemeinschaften, in denen Nichtsesshafte in kleinen, familienähnlichen Gruppen zusammenleben.
Wir haben die Erfahrung gemacht im Umgang mit den Betroffenen, dass wir sehr aufpassen müssen, nicht fortwährend Hilfen anzubieten im programmatischen Sinn. Also in einem Sinn, in dem man den Betroffenen Hilfen überstülpt. Man muss sehen, was sie selbst an Bedarf zeigen und muss dann sehr vorsichtig ansetzen und versuchen, ihnen zu helfen. Ich denke, man kann nur helfen, sozusagen in der Richtung des Stromes, in dem das Leben des Betroffenen sich vollzieht. Und kann dann sehen, dass man kleine Umwege macht, die vielleicht ein wenig konstruktiver sind. Zum Beispiel, die meisten sind ja nicht schrecklich gerne auf der Straße, so gemütlich ist es ja gar nicht. Und wenn sie ein Zuhause bekommen, ich meine ein Zuhause, nicht vier Wände, wenn sie eine Unterkunft bekommen, also in der sie sich wohlfühlen, wo es sich für sie lohnt, zurückzukehren, dann werden sie es tun. Also so in diesen kleinen Schritten, will ich sagen, kann man ihnen behilflich sein. Und ich denke, dann ist es auch möglich, sie dazu zu bringen, dass sie zumindest wieder, wie es im Bundessozialhilfegesetz steht, am Leben in der Gemeinschaft teilnehmen können.
Die Sozialarbeit mit Nicht-Sesshaften muss zudem auf die Alkoholabhängigkeit der Betroffenen zugeschnitten sein. Denn, so sagt die Statistik, sind 2/3 von ihnen zumindest alkoholgefährdet, mehr als 1/3 sogar alkoholkrank. Ob nun der starke Alkoholkonsum Auslöser oder Folge der Nicht-Sesshaftigkeit war, vermag in den meisten Fällen im Nachhinein niemand mehr zu sagen. Fest steht, dass ein Suchtkranker gezielt therapeutisch betreut werden muss, damit er in einem langwierigen Prozess die Chance hat, geheilt zu werden. Der Kreislauf Nichtstun, Langeweile und Trinken muss unterbrochen werden.
Wir versuchen auch ein Stück, soweit Sie denn bei uns wohnen, in Freizeitgestaltungshilfen zu geben. Wobei hier klar ist, das Wort Freizeit bedeutet für den Otto-Normalverbraucher so etwas wie Zeit nach der Arbeit. Die Leute haben oft arg viel Zeit. Wenn sie nicht Arbeit haben, das ist hier in Köln gang und gäbe, dann haben sie enorm viel freie Zeit. Das ist nicht mehr das Gleiche wie Freizeit. Und sie müssen etwas mit ihrer Langeweile anstellen. Da muss was gegen unternommen werden.
Eine sozialwissenschaftliche Untersuchung des Deutschen Diakonischen Werks hat sich besonders mit der Selbsteinschätzung, der Gegenwart und den Zukunftsvorstellungen von Nichtsesshaften auseinandergesetzt.
Die Einschätzung der gegenwärtigen Lebenslage beurteilten die Befragten zu 80% negativ. Sie sahen ihre Lage sehr pessimistisch. Diejenigen, die mit ihrer Situation im Großen und Ganzen zufrieden waren, hatten alle regelmäßig Aushilfsjobs und konnten sich ohne fremde Hilfe versorgen.
Über die Zukunft nachzudenken, wenn die Gegenwart als erdrückend erlebt wird, ist jedoch nicht leicht.
Können wir mal heulen, können ich. Weil ich ein typischer Einzelgänger bin. Und ich unterhalte mich gerne mit Kumpels und so. Unterhalte mich gerne. Ne? Aber dann muss ich wieder weg. Dann muss ich weiter. Und wenn ich dann so manchmal so alleine bin, so gerade Ostern oder Weihnachten oder Pfingsten, dann sitze ich manchmal ganz alleine, dann gehe ich über Alli rein, hole mir ein paar Dosen Bier. Ne? Schnaps trinke ich ja grundsätzlich nicht. Ne? Und dann sitze ich ganz alleine vor mir und denke ich über die ganze alte Scheiße nach. Ich schaffe es nicht mehr, runterzukommen von der Straße. Oder man müsste mich anbinden oder ankennen. Ich schaffe es nicht mehr.
Stadtstreicher haben nur eine sehr vage Vorstellung von der Zukunft. Zwischen dem, was einmal war, und dem, was jetzt ist, klafft oft eine große Lücke. Sie haben eine Menge Sehnsüchte und Hoffnungen auf einen radikalen Neuanfang, auf einen nahtlosen Übergang vom Jetzt in die Zukunft. Zukunft aber ist, was vor dem Berberleben einmal war. Ihre Vorstellungen klammern sich an das Alte, Bekannte, als alles noch in Ordnung war.
Ich möchte erstmal feste Arbeit finden. Es wäre ganz drollig, wenn ich mit meiner geschiedenen Frau wieder zusammenkommen würde. Ein geregeltes Leben. Also morgens um 8 zur Arbeit, abends um 5 zurück. Meine Kinder müssten da sein. Wenn mir abends die Kinder so in den Arm fallen oder so, das wäre mir wahrscheinlich doch schon wieder sowas, was mir so nahegehen würde. Irgendwie so, wenn die, hallo Papa und wie geht's und hast du schwer gearbeitet oder wie, oh, sowas. Das würde mir schon irgendwie gefallen.